Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Wenn es mit dem Kinderwunsch nicht sofort klappt oder deutlich länger dauert als gedacht, dann kann das unheimlichen Druck ausüben auf die Frau oder auch auf Paare, die sich ein Kind wünschen. Eine, die das aus eigener Erfahrung weiß, ist Anna.
Bei mir ist nur mein Dackel, also falls du mal irgendwann komische Nebengeräusche hören solltest, das ist mein Dackel, der hier neben mir schläft.
Anna hat ganz lange Zeit versucht, schwanger zu werden, hatte 2 Fehlgeburten und hat sehr viel Geld mit ihrem Partner in ihren Wunsch nach einem eigenen Kind gesteckt. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts und in dieser Folge geht es um Druck bei Kinderwunsch. Anna hat während ihrer Kinderwunschreise auf der Suche nach einer Beratung oder Therapie, die sie in dieser Situation gut unterstützen kann und ihr hilft, bestimmte Situationen zu meistern, gemerkt, dass sie nichts findet, was sie wirklich unterstützt. Also sie hatte Situationen, in denen sie sich verletzt gefühlt hat, weil andere zum Beispiel schwanger waren oder weil sie nicht genau wusste, wie sie damit umgehen soll, dass sie jetzt wieder nicht geklappt hat. Und dabei wollte sie einfach Hilfe und hat nichts gefunden, was sie da wirklich angesprochen hat. Deshalb hat sie aus ihrer eigenen Erfahrung ein eigenes Coaching entwickelt.
Ein Kind zu bekommen hat nichts mit einer Leistung zu tun. Also im Umkehrschluss kann man auch nichts falsch machen dabei, sondern es passiert einfach. Es ist ein medizinisches Wunder im Grunde genommen. Und deshalb hat mir da jemand gefehlt, der das selbst erlebt hat und der wirklich in den tiefsten Tiefen nachfühlen kann, wie man sich fühlt, wenn es halt wieder nicht geklappt hat. Oder wenn eine Kollegin im Büro sagt, dass sie jetzt schon das dritte Kind bekommt, währenddem ich schon warte und warte und warte.
In dieser Folge erzählt Anna von ihrem eigenen Kinderwunsch und warum ihr Coaching für Frauen und Paare mit Kinderwunsch ist, aber nicht das Ziel hat, dass die Frau schwanger wird. Und noch eine Triggerwarnung, bevor wir starten. In dieser Folge geht es an 2 Stellen um das Thema Fehlgeburt. Wenn euch das zu sehr bewegt oder belastet, dann hört euch diese Folge nicht oder nicht allein an. Bevor wir einsteigen in dein Coaching, was ich sehr spannend finde, wie du mit den Paaren oder mit Frauen und Männern zusammenarbeitest, um zu verstehen, warum du das machst, muss man, glaube ich, auch deine eigene Geschichte kennen. Nimm uns mal mit. Du hast ja jetzt ein Kind, das können wir vorne wegnehmen, aber dein Weg zum Kind war jetzt auch nicht der schnellste, einfachste, oder?
Ja, genau. Also das hat angefangen, wie das eigentlich bei den meisten Paaren anfängt. Man entscheidet sich irgendwann aktiv, okay, wir möchten jetzt eine Familie gründen und lässt dann entweder einfach mal die Pille weg und guckt, was passiert, oder man fängt schon so an, dass man gleich ein bisschen auf den Kalender schaut, wann denn der richtige Zeitpunkt wäre. Und ja, das hat auch ganz schnell geklappt. Ich bin, glaube ich, im 3. oder 4. Zyklus schwanger geworden, hatte aber dann leider eine Fehlgeburt um die 10. Woche herum. Und das war erstmal ein Riesenschock, weil auch dieses Thema überhaupt nicht präsent war oder man hat so unbewusst das Gefühl, das trifft mich auf jeden Fall nicht. Und danach ging dann gar nichts mehr. Das hat viele, viele Jahre gedauert und wir haben es dann natürlich erst normal weiter versucht. Das hat aber nicht mehr geklappt und irgendwann kam dann der Schritt, wo wir gemerkt haben, okay, irgendwas stimmt hier nicht, obwohl wir eigentlich davon nicht ausgegangen sind, weil wir waren gesund, jung, haben uns gut ernährt, Sport gemacht, also so eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Und irgendwann haben wir aber dann die Hemmschwelle überschreiten müssen, uns medizinisch mal beraten zu lassen, untersuchen zu lassen. Und dann ging eigentlich die ganze Kaskade los, dass eine Behandlungsmethode nach der anderen ausprobiert worden ist und nichts hat irgendwas genützt. Und letztlich waren es dann 32 Kinderwunschbehandlungen über viele, viele Jahre verteilt und die allerletzte war dann erfolgreich.
Wow, 32, das ist eine krasse Zahl. Also ich kenne mich damit jetzt nicht aus, aber das ist schon außergewöhnlich viel, oder?
Ja, das ist sehr viel. Also viele Paare, die ich jetzt so begleitet habe oder mit denen ich in Kontakt bin, da sprechen wir so von 3, 5 Behandlungen. Wobei natürlich die Entscheidung, auch damit aufzuhören, verschiedene Gründe haben kann. Also entweder wird man direkt Eltern, wenn vielleicht die Behandlungen nicht so schwierig sind. Oder man hat natürlich andere Hürden. Es gibt ganz viele Beziehungen, die das nicht aushalten, die deswegen in die Brüche gehen. Oder auch finanzielle Limits, die man irgendwann mal einfach hat. Also das können auch äußere Umstände sein, warum man nicht weitermacht. Und ganz häufig sind es auch psychische Limits einfach, weil man damit nicht mehr fertig wird und es dann am Ende der leichtere Weg ist, aufzuhören, als weiterzumachen.
Du hast gerade ganz viele wichtige Punkte, wie ich finde, angesprochen. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Zum Beispiel das Thema Fehlgeburt finde ich auch ein ganz wichtiges, weil das oft mit dem Thema Kinderwunsch verbunden ist, wie ich auch aus meinem Podcast weiß, dass viele Frauen erstmal auch eine Fehlgeburt hatten und dann klappt es lange nicht und dass einen das auch noch mehr unter Druck setzt, auch dieses Erlebte. Ganz konkret muss ich an diesem Punkt an meine Kinderwunschfolge mit Delia denken, die mich bis heute noch sehr bewegt und an die ich ganz oft zurückdenke. Ihre Kinderwunschreise ging 10 Jahre lang und war auch damit verbunden, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Wenn euch ihre Geschichte interessiert, dann hört doch gerne mal in meine Folge 5 rein. Kurze Zwischenfrage für mich zum Verständnis. Ist es eigentlich in der Schweiz anders als in Deutschland? Ich weiß gar nicht, in Deutschland hat man ja so eine bestimmte Anzahl an Versuchen. Ist es in der Schweiz auch irgendwie geregelt?
Ja, also es gibt eine ganz, ganz kleine Deckung, die über die gesetzliche Krankenversicherung eingeschlossen wäre. Aber die Kriterien dafür sind sehr veraltet, wenn ich das so sagen darf. Also man muss zum Beispiel verheiratet sein. Man muss eine bestimmte Zeit schon verheiratet sein, man muss einen ganz bestimmten Altersabstand erfüllen und das Wichtigste, es gibt einen ganz engen Katalog von Diagnosen, die einen berechtigen, diese Behandlung in Anspruch nehmen zu können. Und das ist ein bisschen paradox, weil niemand macht ja freiwillig eine künstliche Befruchtung. Also das würde niemand ja einfach so sich antun. Und ganz viele Menschen haben halt keine Diagnose oder sie sind ein Jahr zu weit auseinander vom Alter her und kommen deshalb nicht in Frage. Und bei uns war das so. Also wir haben keine Behandlung machen können, die auch nur ansatzweise von der Versicherung übernommen worden wäre.
Also ihr habt alles selber gezahlt.
Ja.
Kannst oder möchtest du mal sagen, was sowas kostet?
Ja, also eine künstliche Befruchtung kostet alles in allem etwa 10.000 Franken oder Euro. Das setzt sich wie folgt zusammen. Also die reine Behandlung, das sind die Kosten relativ ähnlich in der Schweiz und in Deutschland. Die kostet so zwischen, ja, 3.000 bis 6.000 Euro, je nachdem, welches Verfahren halt angewendet wird. Hinzu kommen aber auch Reisekosten. Da kann es gerne mal dann auch über 10.000 hinausgehen. Und die Medikamente. Man spritzt sich ja Hormone für jede Behandlung, weil ganz, ganz viele Follikel reifen sollen. Und diese Medikamente kosten auch zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Zyklus. Also da sind unterschiedliche Spritzen dabei. Und es gibt tatsächlich eine Spritze, da kann ich mich noch erinnern, die hat 1.200 Franken gekostet in der Apotheke. Eine einzige Spritze.
Gott, ich und umrechnen, 1200 Franken sind.
Ich glaube, im Moment ist es relativ der gleiche Betrag
Gell?
in Euro, ja.
Ja, aber ich reiche das nochmal nach, weil ich weiß gerade auch nicht, wie die Kurse stehen, aber ich glaube, es ist ähnlich gerade, ja.
Und ich habe es natürlich für euch nachgeschaut. Franken und Euro sind momentan fast gleich im Wechselkurs. Also ein Schweizer Franke entspricht 1,06 Euro. Und weil ich gerade mit Anna über die Kosten allgemein bei der Kinderwunschbehandlung gesprochen habe und welche Rahmenbedingungen gelten, habe ich euch nochmal Infos zu den Kosten, den Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland und was die Krankenkasse genau übernimmt, in den Shownotes verlinkt. Schaut doch auch da gerne mal rein.
Die Zahlen, die du genannt hast, die sind ganz schön krass. Kannst du eine Summe, wie viel es dann am Ende für euch gekostet hat?
Ja, also wenn man die ganzen Reisekosten noch einrechnen würde oder ja, ein Kaffee hier etc., manchmal zusätzliche Untersuchungen, dann war das rund eine halbe Million.
Das ist mal eine Zahl. Also, ja, also das ist was sich viele vielleicht auch gar nicht leisten können, muss man auch dazu sagen, gell?
Ja,
Den Kindern.
absolut. Also
Ja.
ich war an dieser Stelle sehr privilegiert, weil wir uns das leisten konnten, wenn auch mit Mühe oder teilweise mit Finanzierungen. Aber es sind enorme Kosten und hinzu kommt auch noch, wir konnten diese Kosten nicht von den Steuern absetzen, weil wenn man keine künstliche Befruchtung über die Krankenversicherung machen kann, dann gilt das als Eingriff wie eine Schönheits-OP oder Augenlasern oder solche Behandlungen, die mehr so in die Lifestyle-Ecke gehören und sind dementsprechend nicht als Krankheitskosten zulässig. Und dann wird man eigentlich für sein ganzes Gehalt besteuert, aber 70% davon oder so geht in die Behandlung.
Die Kosten sind das eine, aber wir reden gleich auch nochmal, da geht es auch um dein Coaching, was das eigentlich auch für einen selbst bedeutet und für sein Leben und wie einschneidend das ist. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mich würde nur persönlich jetzt auch nochmal von dir interessieren, wie lange hat es jetzt gedauert, bis du und dein Partner, bis ihr ein Kind bekommen habt?
Es waren gut 5 Jahre.
5 Jahre, okay. Man muss dazu sagen, dass 5 Jahre sind schon lang, aber es gibt auch Paare, die das, ich hatte eine Gesprächspartnerin, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 10 Jahre, das ist auch noch möglich. Und bei der hat es am Ende auch geklappt. Aber es ist schon ein enormer emotionale Anstrengung, so viele Jahre einen Kinderwunsch zu haben, oder?
Ja, das ist eine enorme Anstrengung. Also man muss sich immer vorstellen, dass ja erstmal der Zeitraum, wo man pro Zyklus dran ist, ist ja schon ein ganzer Monat. Das heißt, die ganze Energie geht einen ganzen Monat lang da rein, bevor man dann wieder weiß, hat's geklappt oder nicht. Und generell breitet sich das Thema dann das ganze Jahr eigentlich im Alltag aus. Das ist komplett omnipräsent. Also ich muss mir Gedanken machen, kann ich mich jetzt dieses Jahr endlich zu einer Weiterbildung anmelden? Oder wenn ich jetzt vorausrechne, wäre dann, wenn das stattfindet, gerade wieder der Zeitraum, wo ich in der Behandlung wäre. Oder wenn man Urlaub plant, kann man natürlich sagen, ja, okay, wir machen eine Pause. Aber vielleicht sind genau am Anfang von diesem Monat halt die Werte super gut, wo man es erst recht versuchen müsste. Also das schleicht sich in den Alltag ein, auch wenn man einen Stellenwechsel vielleicht mal hat. Das wird man nicht mehr los. Und am Ende ist das Thema 24 Stunden, 7 Tage die Woche, wirklich 365 Tage im Jahr präsent. Und nebendran geht der Alltag weiter. Man geht arbeiten, man hat seinen Haushalt, seinen Freundeskreis. Aber das kommt noch obendrauf. Und das macht es auch zu der starken psychischen Belastung unter anderem, weil das einfach sehr, sehr langwierig ist.
Ja, man hat nicht nur einen Kinderwunsch, den man sich erfüllen möchte und für den man alles tut, sondern hat auch einen enormen Druck und muss auch, ich sag mal, den normalen Alltag nebenher noch irgendwie stemmen. Das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Du hast dich dann entschieden, ein Coaching anzubieten, der genau diese Menschen auch abholt in dieser Lebenssituation. Wie kam es dazu? War das dann direkt, nachdem deine Kinderwunschbehandlung abgeschlossen war, oder wie ist das entstanden?
Also erstmal war das so, dass ich mich während diesen Behandlungen oder während dieser ganzen Zeit habe ich mich unendlich alleine gefühlt. Es ist ja nun auch ein Thema, das unsichtbar ist. Also jemand, der Rückenschmerzen hat oder den Fuß eingegipst hat, da sieht man sofort, dass dem Menschen was fehlt. Das ist beim unerfüllten Kinderwunsch natürlich nicht so. Und es ist ein sehr intimes Thema. Ich erlebe das auch oft bei Klientinnen, dass die manchmal nicht mal mit der eigenen Mutter darüber sprechen können, weil es auch sehr vorbelastet ist. Also man ist wirklich sehr alleine damit. Und eigentlich kam ich zu dem Coaching-Angebot, weil ich selbst sehr viele Coachings gemacht habe und Unmengen von Geld dafür ausgegeben habe. Aber die haben mir alle nichts gebracht. Und vielleicht kann ich kurz ausführen, warum das so war, weil das ist mein Coaching nämlich nicht.
Gerne.
Ja. Also viele Kinderwunsch-Coachings, die klingen zum Beispiel so wie entspannt zum Wunschkind oder manifestier dir dein Wunschbaby. So, das wären so Beispiele, die man häufig liest. Und in den meisten Fällen werden die von Personen angeboten, die aber eigentlich einen anderen Schwerpunkt haben. Also zum Beispiel Familientherapeuten, Yogalehrerinnen und so weiter, die einfach dieses Thema jetzt auch noch bearbeiten wollen. Und alle diese Coachings haben eigentlich zum Ziel, dass man irgendetwas tun muss. Also sei das visualisieren, meditieren, Yoga machen, mir irgendwas vorstellen, damit ich dann am Ende mein Wunschbaby bekomme. Der Punkt ist aber, wenn es dann nicht klappt, dann habe ich am Ende noch ein neues Problem, weil ich habe das Gefühl, ich habe es nicht gut genug gemacht und ich habe nachher ein Problem mit Selbstzweifeln und ich habe noch mehr das Gefühl, dass ich schon wieder versagt habe. Und diese Methoden aus meiner Sicht sind unseriös. Das mag im Sport zum Beispiel helfen, wenn ich mir etwas visualisiere, um eine Leistung abzurufen. Aber ein Kind zu bekommen hat nichts mit einer Leistung zu tun. Also im Umkehrschluss kann man auch nichts falsch machen dabei, sondern es passiert einfach. Es ist ein medizinisches Wunder im Grunde genommen. Und deshalb hat mir da jemand gefehlt, der das selbst erlebt hat und der wirklich in den tiefsten Tiefen nachfühlen kann, wie man sich fühlt, wenn es halt wieder nicht geklappt hat. Und deshalb fokussiere ich mich gar nicht auf die Schwangerschaft in meinem Coaching. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich um diese schlimme Erfahrung im Hier und Jetzt. Also wie kann ich das am besten aushalten? Oder ganz konkret, was sage ich, wenn mich jemand zu einer Babyshower-Party einlädt? Wenn mich da jemand einlädt? Oder wenn eine Kollegin im Büro sagt, dass sie jetzt schon das dritte Kind bekommt, währenddem ich schon warte und warte und warte. Also es geht wirklich um ganz spezifische Alltagssituationen, die einen einfach überfordern, wenn sie auf einen einprasseln. Und wo ich halt versuche, dass man einfach besser damit leben kann. Ich kann keine Schwangerschaft versprechen, aber mir geht es darum, viele Fehler halt zu vermeiden oder Umwege zu vermeiden, dass man die Ressourcen, die man hat, dafür besser einsetzen kann.
Da muss ich jetzt mal ganz kurz rein und sagen, dass ich nicht beurteilen kann, welche Coachings gut oder welche Coachings schlecht sind und das Richtige für Menschen mit Kinderwunsch sind. Jeder bzw. jede muss das für sich selbst herausfinden. Ich finde den Ansatz, den Anna hat, sehr gut und deshalb wollte ich mit ihr diese Folge aufnehmen. Das heißt aber nicht, dass andere Coachings nicht auch gut für euch sein könnten, wenn ihr euch gerade in einer Kinderwunschreise befindet. Da reden wir jetzt gleich explizit auch nochmal drüber, weil ich das wirklich spannend finde, weil in meinem Podcast mir auch viele, sei es Thema Kinderwunsch, aber auch Thema Fehlgeburt, viele Frauen und Männer berichtet haben, wie ihr Umfeld damit umgegangen ist, seien es Arbeitskolleginnen, seien es Nachbarn, seien es auch die enge Familie oder enge Freunde. Und ich finde es manchmal echt krass, muss ich sagen, wie unempathisch viele Menschen sind. Vielleicht gar nicht, weil sie das so sind, sondern weil sie nicht damit umgehen können. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir mal die Situation vielleicht auch gleich durchgehen, die du vielleicht auch mit deinen Klientinnen und Klienten erlebst und was du denen rätst. Was ich dich aber vorneweg noch fragen möchte, du hast mir auch schon im Vorfeld geschrieben, dass dein Angebot in circa 99% der Fälle sich überhaupt nicht auf Schwangerschaft richtet. Das hast du mir ja gerade auch nochmal betont. Aber wie kann ich das verstehen? Weil wenn ein Paar oder eine Frau einen Kinderwunsch hat, dann möchte sie doch alles dafür tun, dass der sich erfüllt. Und möchte auch ein Angebot, das in die Richtung geht. Wie holst du deine Klientinnen ab? Mit welchem Versprechen, sage ich jetzt mal?
Ja, also eigentlich ist es gerade das Gegenteil, weil man tut sehr, sehr viel, man tut immer mehr. Also das fängt damit an, dass man denkt, ich optimiere jetzt mal meine Ernährung. Ich höre auf, zum Sport zu gehen, weil genau deshalb könnte es nicht klappen. Oder ich darf nicht mehr so schnell die Treppe hochrennen, weil deshalb hat es wieder nicht geklappt. Also man kommt je länger wie mehr in so Fahrwasser, dass man immer noch mehr tut und noch mehr tut und am Ende fast in einem Zwang endet teilweise, weil man jeden Tag das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt noch 10 Minuten meditieren, weil wenn ich das nicht tue, dann ist das der Grund, warum es nicht funktioniert hat. Und viele Menschen, die ich treffe, die stehen unter so einem Druck, weil sie das Gefühl haben, sie bekommen so viele Tipps und Empfehlungen, was sie alles machen sollen, dass sie am Ende in einem solchen Strudel sind, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und mein Ansatz ist da ein anderer. Meistens hört man damit erstmal komplett auf und man guckt, was sind eigentlich Lebensbereiche, wo ich sehr viele Trigger habe. Und mir geht es mehr darum, das Thema im Alltag ein bisschen zu umschiffen. Also wenn ich jetzt irgendwo arbeite, wo ich ganz viele Kolleginnen habe, die alle schwanger sind, eine nach der anderen, dann ist das für mich ein Problemfeld. Also dann wäre das vielleicht ein Ort, wo man etwas optimieren könnte. Es geht mehr darum, mit der Situation im Moment zu leben, weil ich kann keine Schwangerschaft versprechen. Das kann auch kein Arzt und keine Hochglanzbroschüre von einer Klinik, was aber sehr oft der Fall ist. Also ich möchte die Menschen mehr da abholen, dass wir gemeinsam gucken, wie können wir das erträglich machen und wie komme ich an einen Punkt, wo ich das Thema kontrolliere und nicht umgekehrt. Also wenn ich von jemandem angesprochen werde und der eine blöde Frage stellt oder einen unpassenden Kommentar macht, wie komme ich aus der Situation so raus, dass ich am Ende gestärkt bleibe und nicht die Person bin, die sich dann 3 Tage lang schlecht fühlt. Und wenn man ganz viele solche Ansatzpunkte kombiniert, ist mein Ziel am Ende, dass man den Alltag einfach so gut wie möglich mit dem Thema meistern kann, eben gerade auch, weil es manchmal länger geht und mehr Ressourcen dafür zur Verfügung hat. Und häufig geschieht das eben dadurch, dass man Dinge nicht mehr tut oder dass man sie anders tut, statt dass man immer noch mehr und noch mehr macht, um irgendwann in einem Strudel zu enden.
Das finde ich ganz arg wichtig, was du sagst, weil diesen Druck habe ich auch schon oft verspürt, sowohl bei Frauen, die gerade einen Kinderwunsch haben in meinem Umfeld, als auch bei schwangeren Frauen. Man sich dann teilweise so verrückt macht, weil man so Angst hat, dass noch was passieren könnte, dass man sich dermaßen unter Druck setzt. Gerade auch, was du mit Sport sagst, dass man keinen Sport macht. Dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht. Sport in der Schwangerschaft ist zum Beispiel auch was, wo viele Frauen denken, sie könnten ihr Kind verlieren.
Ja, Bewegung in der Schwangerschaft, Sport oder Schonen, was ist das Richtige, was sollte man besser lassen und an welchem Punkt sollte man sich nicht verrückt machen? Das erfahrt ihr übrigens alles in meiner Folge 4.
Also das ist so, auch die ständige Angst zu haben, genauso wenn man ein Kind bekommen möchte, dass man sagt, man macht jetzt keinen Sport mehr, damit es irgendwie nicht schadet oder man hört auf, gewisse Dinge zu essen oder kein Alkohol mehr zu trinken oder das ist auch in Ordnung, aber man engt sich so ein und macht sich so einen Druck. Die Klientinnen, die zu dir kommen oder auch Klienten, das sind ja auch Männer, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie stark sind die unter Druck?
Die sind extrem unter Druck. Also häufig sind das Menschen, die schon länger in dieser Thematik drinstecken. Das größte Problem ist eigentlich auch, dass es unsichtbar ist. Also sie können sich nicht mitteilen, weil man sieht es ihnen nicht an. Also ganz konkret, sie gehen immer noch gleich zur Arbeit, aber haben im Hintergrund eine riesige Beeinträchtigung. Und jemand, der seit 3 Jahren Knieprobleme hat, da ist das völlig normal, wenn der 3-mal die Woche zur Physiotherapie muss während der Arbeit. Wenn ich aber zu einem Ultraschall gehen muss, weil wieder eine künstliche Befruchtung ansteht, dann kann ich das ja nicht erzählen auf der Arbeit oder in den meisten Fällen zumindest nicht.
Aber warum kann ich das nicht? Kann ich dich mal kurz unterbrechen? Warum ist es bei uns nicht möglich, dass wir sagen, hey, ich, mein Mann, wir versuchen gerade ein Kind zu bekommen und das ist nicht so einfach und deswegen muss ich heute einfach zum Arzt, das ist mein großer Wunsch und ich lasse heute eine Kinderwunschbehandlung machen?
Das ist eine sehr gute Frage. In den meisten Fällen rate ich meinen Klientinnen, das nicht zu kommunizieren am Arbeitsplatz. Und das hat verschiedene Gründe. Nur weil wir selbst diesen Wunsch völlig gerechtfertigt haben, heißt es noch lange nicht, dass ein Gegenüber das auch so findet. Wir haben leider in der Gesellschaft noch Strukturen, wo ein Kinderwunsch gleich ein K.O.-Kriterium ist für eine Beförderung zum Beispiel. Was eigentlich total schizophren ist, wenn ich das so sagen darf, weil wenn ich meinen Kinderwunsch kommuniziere und in der Behandlung bin, werde ich eher von der Beförderung ausgeschlossen als jemand, der einfach so schwanger wird. Aber da fragt ja keiner, ne? Aber wenn ich das so auf den Tisch lege, kann das ein zusätzlicher Druckfaktor sein. Und der andere wichtige Punkt ist, man weiß ja nie, wie lange es dauert. Also nur weil mein Chef, den ich jetzt habe, das gut findet, heißt es ja nicht, dass der Chef, den ich in 3 Jahren vielleicht habe, das auch noch gut findet und da vielleicht mitmacht und mir freigibt, wenn ich zu Untersuchungen muss und so weiter. Für mich persönlich war aber der größte Druckfaktor, wenn ich mir vorgestellt habe, wenn das jetzt alle wüssten hier, erstmal hat jeder hier in dem Büro gleich Bilder im Kopf, wenn ich vielleicht gefragt werde, ja, wie läuft denn das genau ab? Also das war mir total unangenehm. Und für mich wäre das ganz, ganz schlimm gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass jeden Monat mir die Leute immer wieder auf den Bauch gucken, so nach dem Motto, hat's jetzt endlich geklappt? Oder wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, dass sie gleich dann den Link gemacht hätten, ja, das ist ja, weil die keine Kinder kriegen kann. Und ich wollte einfach diesen Stempel nicht haben von, das ist die, die keine Kinder kriegen kann oder die jede Woche zum Ultraschall geht, weil mir das einfach zu persönlich war. Es gibt Frauen, die können da anders mit umgehen, aber was ich auch so von den Klientinnen mitbekomme, ist es eben in aller Regel negativ konnotiert. Und am Ende hat man weniger Druck, wenn man es nicht kommuniziert. Auch wenn das nicht immer die perfekte Lösung ist.
Also ich verstehe zu 100%, was du sagst. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich kann das auch total nachvollziehen. Es macht mich nur auch irgendwie ein bisschen sauer und lässt die innere Feministin in mir, die ich jetzt immer mehr spüre durch meinen Podcast, irgendwie sauer werden. Weil ich mir denke, eigentlich dürfte das gar kein Tabuthema sein. Also, und eigentlich darf es nicht sein, dass jemand benachteiligt wird, weil er einen Kinderwunsch hat, der vielleicht nicht sofort funktioniert auf natürlichem Weg. Aber ich verstehe, was du sagst. Es ist aber nur die Sache, sind die Frauen dadurch nicht total einsam, wenn sie darüber nicht sprechen?
Sie sind unglaublich einsam und man muss da gar nicht so weit gehen, dass man jetzt die Situation am Arbeitsplatz sich vorstellt. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass Klientinnen noch nicht mal in der eigenen Familie darüber sprechen konnten, weil zum Beispiel die Eltern dieses Thema komplett abgelehnt haben. Es gibt solche Familienkonstellationen. Oder auch die beste Freundin. Manchmal ist die vielleicht 1-2 Jahre eine gute Ansprechpartnerin und dann irgendwann mit dem Thema überfordert und möchte da nicht mehr drüber sprechen. Oder noch schlimmer, sie ist selbst schwanger. An wen soll man sich dann wenden? Und in den letzten Jahren hat sich da zum Glück auch online sehr viel getan, also dass man gezielt sich in Communities trifft von ähnlichen Schicksalen und sich dann da austauschen kann, weil dann kann man sich die Leute aussuchen, mit denen man das teilt und kann in aller Regel auf ein wohlwollendes Feedback hoffen. Aber es fällt vielen Menschen auch schwer, das in ihrem unmittelbaren Umfeld zu teilen, weil einfach viele Ratschläge, ungebetene Tipps und so auf einen einprasseln, die sehr oft auch mit Meinungen gespickt sind und gar nicht nur wohlwollend dann auf einen zurückkommen und das kann sehr, sehr überfordernd wirken. Also der Kreis, in dem man das teilen kann und der ein geschützter Rahmen ist, der ist sehr, sehr klein und deshalb kommen auch viele Klientinnen zu mir.
Wir reden jetzt, und das finde ich auch wichtig, über die Frauen, die es betrifft, die diesen Kinderwunsch haben und wie sie damit umgehen sollen. Aber ich möchte jetzt mal kurz davon abweichen und dich ganz konkret um einen Tipp bitten, der mich betrifft. Ich habe einen Menschen, ich will es jetzt auch gar nicht genau explizit sagen, weil ich die Person auch schützen möchte, die soll auch nicht erkannt werden, in meinem Umfeld ganz direkt, die gerade einen Kinderwunsch hat. Und zwar geht es um das zweite Kind. Da kann man jetzt drüber nachdenken, ob der genauso groß ist wie der des ersten Kindes, weil man ja schon ein erstes Kind hat. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Sie hat sich an mich gewandt und will mit mir auch drüber reden. Und ich möchte natürlich auch nicht sagen, was falsch ist. Also dieser Kinderwunsch, der ist jetzt schon länger da und es funktioniert es gerade nicht. Aber sie ist unglaublich verletzt oder es tut ihr weh, weil in unserem Umfeld viele Menschen gerade ein zweites Kind bekommen und sie kann damit auch nicht so richtig umgehen, wenn die das dann verkünden. Was würdest du mir denn jetzt als Freundin raten? Wie gehe ich am besten damit um? Was sage ich denn? Was ist denn ein guter Weg, sage ich jetzt mal? Was kann ich tun?
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil nicht alle Freundinnen machen sich diese Gedanken. Das Allerwichtigste ist vielleicht, dass man die Menschen nicht mit Ratschlägen überhäuft. Also der Klassiker ist so, entspann dich doch, das wird doch gut, du musst nur positiv denken. Das sind so die ganz, ganz schlimmen Ratschläge, die man jemandem geben kann, weil sie suggerieren eigentlich, dass die Person was falsch macht und dass es deshalb nicht funktioniert. Also am besten bist du einfach nur da, hörst ihr zu und teilst vielleicht dieses Leid, dass du ihr sagst, ich verstehe, dass das für dich ganz, ganz schlimm ist und wenn ich was für dich tun kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Also ganz eine neutrale Weise, wie man mit diesem Thema umgeht. Das ist mal der erste Schritt. Das zweite ist, ich würde sie vielleicht nicht überhäufen, wenn du eine Einladung machst zu einer Babyshower-Party zum Beispiel, dass du ihr kein schlechtes Gefühl gibst, wenn sie absagt. Oder sogar aktiv auf sie zugehst und sagst, hör mal, ich würde das total verstehen, wenn du nicht kommen magst, wenn das für dich unangenehm ist und wenn du trotzdem kommst, dann würde mich das natürlich umso mehr freuen. Weil das sind so ganz, ganz kritische Momente, wenn man zu solchen Feiern beispielsweise eingeladen wird. Und das Allerwichtigste ist, wenn jemand im Umfeld eine Schwangerschaft plant und es auch gleich geklappt hat, dann ist es für Betroffene von unerfülltem Kinderwunsch ganz, ganz schlimm, wenn sie direkt öffentlich damit konfrontiert werden. Also wenn zum Beispiel bei einer Party diese Nachricht verkündet wird. Weil das trifft die wie ein Schlag ins Gesicht, auch wenn sie das der Freundin am Ende gönnen. Aber das ist ganz schwer, solche Nachrichten zu verarbeiten in dem Moment, wenn man sich zusammenreißen muss. Und einer solchen Freundin würde ich zum Beispiel, wenn ich selber schwanger bin, würde ich das per WhatsApp oder per SMS mitteilen, damit sie in aller Ruhe das setzen lassen kann, vielleicht weinen kann. Und die wird sich hinterher umso mehr freuen, wenn sie das in aller Ruhe erstmal verarbeiten kann und nicht mitten auf einer Party quasi exponiert wird, wenn das verkündet wird.
Gut, das sind gute Ratschläge, aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich werde niemals eine Babyshower-Party veranstalten, weil ich das nicht mag. Das ist nur, ist jetzt blöd, aber ich habe nur gerade innerlich lachen müssen, weil das wird von meiner Seite nie passieren, weil ich sowas wirklich nicht schön finde. Aber ich weiß, dass viele das machen und ich weiß, was du meinst. Also wenn ich jetzt mitbekommen würde, dass in unserem Freundeskreis das jemand plant, würde ich einfach auch nochmal sensibel auf sie zugehen. Also was ich zu ihr gesagt habe, ich weiß nicht, ob das richtig war, ich habe zu ihr gesagt, du kannst jederzeit mit mir drüber reden. Ich glaube auch, dass ich die richtige Ansprechpartnerin für dich bin, weil ich möchte kein zweites Kind. Also von mir wirst du auch keine Nachrichten bekommen, die dich irgendwie verletzen könnten. Wir können über ganz andere Themen auch reden, weil bei mir sind zweites Kind ist gerade kein Thema. Ich möchte einfach, dass du dir keinen Druck machst, weil ich möchte dich auch daran erinnern, weil in ihrem Umfeld von der Person ist auch viel passiert, die hatte viel Stress in letzter Zeit, dass vielleicht das auch viel war in deinem Leben und dass das vielleicht erstmal alles zur Ruhe kommen muss und dass dann vielleicht auch alles entspannter wird, wenn mal alles ein bisschen sich gesetzt hat, was drumherum passiert ist. Das war so mein Ratschlag. Ich hoffe, ich konnte der Person dann das Richtige sagen.
Also Dasein ist schon mal das Allerwichtigste, weil manchmal, wenn man gerade in einem schlechten Moment ist, weiß man nicht, wen man anrufen soll, wenn man den Telefonhörer in der Hand hat. Und jeder Name mehr, der zu diesem Thema keine Vorbehalte hat oder wo man einfach mal abladen kann, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut.
Gut. Aber ich habe mich gerade nur gefragt, jetzt bin ich die eine Person, jetzt gibt es aber auch noch die anderen Personen in unserem Umfeld, die das vielleicht auch gar nicht wissen, was sie für einen Druck hat. Und vielleicht möchte sie mit denen auch nicht drüber sprechen, was ja auch in Ordnung ist. Was passiert denn jetzt, wenn wir in unserem Freundeskreis uns irgendwann mal treffen, irgendwie auf einem Fest und dann sagt wieder eine andere Freundin oder ein anderer Freund, wir bekommen ein Kind? Das überrollt die Person ja dann in dem Moment, aber was rätst du dann deinen Klientinnen oder auch deinen Klienten, wie sie dann damit umgehen? Wie kann ich in so einer Situation das handhaben, diese Aussage?
Diese Situationen sind vor allem deshalb schwer, weil man ja total in der Öffentlichkeit steht. Also entweder sitzt man gerade in einem Büro zusammen mit anderen Menschen, wenn so eine Nachricht kommt, oder eben bei einer Geburtstagsfeier vielleicht. Und mit meinen Klientinnen entwickle ich dann eine Technik, die für sie ganz spezifisch passt. Das sind mentale Techniken, wie man so die ersten Sekunden nach einer solchen Nachricht im wahrsten Sinne des Wortes überlebt. Weil zum einen möchte man ja nicht, dass die anderen etwas merken, und zum anderen möchte man sich nicht komplett gehen lassen, dass man anfangen muss zu weinen zum Beispiel. Und es gibt verschiedene Übungen, die können ganz banal sein. Also ich kann ganz ein einfaches Beispiel machen, das muss man auch ein bisschen üben vorher, dass man zum Beispiel sich die Farben vom Regenbogen in der richtigen Reihenfolge vorstellt, vor dem inneren Auge, in einer ganz bestimmten Geschwindigkeit. Das muss man vorher ein bisschen üben. Wir machen das immer so, dass man sich mal am Anfang dreimal am Tag einen Wecker stellt, und sobald der Wecker klingelt, zack, klinke ich mich ein und ich versuche, diese Farbenreihenfolge abzurufen. So ein bisschen wie nach dem Prinzip Reise nach Jerusalem, oder wie dieses Spiel heißt. Nee, falsch, ich habe es falsch gesagt. Ich packe meinen Rucksack.
Wo man ja, das, ich packe meinen Koffer, heißt das übrigens. Bei uns heißt das in der Schweiz, ich packe meinen Rucksack.
Witzig, ja, bei uns heißt das, ich packe meinen Rucksack. Aber so nach diesem Prinzip, es darf nicht zu schwer sein, aber es sollten so 6, 7 Sachen sein, die ich mir hintereinander abrufen muss, wo ich ein bisschen nachdenken muss, aber ich kriege das hin, auch wenn es mir gerade nicht so gut geht. Und das muss man ein paar Mal vorher üben aus dem FF, dass wenn so eine Situation kommt, ich in der Lage bin, das in dem Moment abzurufen. Und das mache ich einfach 1 Minute lang, 2 Minuten lang, bis dieser erste Schock sich mal ganz kurz gesetzt hat und ich vielleicht aufs Klo gehen kann oder aufstehen kann, dass ich mich entfernen kann. Aber das wäre zum Beispiel eine Technik, die hilft ganz akut, wenn man sich einfach zusammenreißen möchte.
Und wie reagiere ich? Also würdest du deinen Klientinnen raten, dann zu sagen, herzlichen Glückwunsch, Gratulation, obwohl sie vielleicht in dem Moment was ganz anderes empfinden, oder sollen sie einfach für sich entscheiden, ich gehe jetzt aus der Situation raus, ich möchte mich schützen und möchte jetzt nicht hier irgendwas darstellen, was ich nicht bin?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Je nachdem, wie hoch der Leidensdruck ist, geht für mich immer der Eigenschutz erstmal vor. Das heißt ja gar nicht, dass man der Freundin die Schwangerschaft nicht gönnt. Aber wenn mir gerade danach ist, aufs Klo zu gehen und einfach zu weinen, dann soll ich das auch machen und es rauslassen und zulassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil je mehr ich das unterdrücke, desto eher kommt das irgendwann anders zum Vorschein, wenn es mir vielleicht noch weniger passt. Und ich muss erstmal meine eigenen Gefühle sortieren in dieser Situation. Wenn ich das gemacht habe, oder eben auch in dem Beispiel, dass ich das vielleicht per WhatsApp erfahre und dann in aller Ruhe erstmal wieder runterkommen kann, auf Deutsch gesagt, dann habe ich hinterher auch den Kopf frei, um auch wirklich ehrlich der Freundin zu gratulieren. Also das ist für mich der bessere Weg. Natürlich ist das nicht in jeder Situation immer so möglich. Vielleicht muss man ein paar Sekunden lang da gute Miene zum bösen Spiel machen. Aber die Reaktion ist insofern normal, dass es erstmal schreckliche Gefühle sind und man fühlt sich noch viel schrecklicher, weil man denkt, jetzt bin ich so böse, dass ich mich nicht freuen kann für die Freundin. Aber meistens mit der Zeit, wenn man das mal ein bisschen setzen lassen hat, dann geht's dann hinterher auch besser, weil man merkt, die Schwangerschaft der Freundin ändert an der eigenen Situation gerade gar nichts.
Es gibt ja auch, also ich habe auch schon mit Frauen geredet, die einen langen Kinderwunsch hatten, die sagen, sie konnten sich trotzdem aber auch mit ihren Freundinnen freuen, was ich ziemlich krass finde. Also nicht, dass sie sich nicht freuen, das glaube ich schon, aber ich glaube, es ist schon sehr schwierig trotzdem.
Das ist sehr schwierig, und ab einem gewissen Punkt kommt auch fast das Thema Eifersucht auf andere Mütter. Das müssen noch gar nicht unbedingt Freundinnen sein. Das kann auch sein, wenn ich im Supermarkt stehe, also ich habe immer die Kasse gewechselt, wenn vor mir eine Frau war mit einem neugeborenen Baby. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich musste die Kasse wechseln oder habe mich umgesetzt im Bus, weil ich das einfach nicht sehen konnte. Und das ist auch ein Tabuthema, weil das viele Menschen nicht zugeben können. Und an solchen Situationen kann man auch arbeiten, dass man sie möglichst versucht zu vermeiden erstmal. Also dass ich eben nicht zu der Babyshower-Party gehe, weil am Ende fühle ich mich schlecht nachher 3 Tage lang. Das bringt mir nichts. Also man kann sie ein Stück weit vermeiden, aber es geht halt nicht immer. Und für diese wenigen Momente, wo es nicht geht, entwickeln wir dann Strategien, dass es einfach erträglicher wird.
Vielleicht sollte man auch sagen, in solchen Momenten muss man einfach auch ein bisschen egoistischer sein. Also man, das macht man ja allgemein im Leben gerne, also ob das jetzt Kinderwunsch ist oder auch was anderes, dass man es gern anderen Menschen recht machen möchte. Also Beispiel, man ist am Wochenende, man weiß, es ist das einzige Wochenende, dass man frei hat nach langer Zeit, und dann soll man auf irgendeinen Geburtstag jetzt keinen runden, vielleicht nur, weiß ich nicht, den 37. Und man denkt sich, jetzt wäre es aber schöner daheim, aber man geht aus Pflichtbewusstsein hin. Vielleicht ist das ähnlich zu vergleichen, man muss nicht immer alles aus Pflichtbewusstsein machen. Man muss auch nicht auf eine Babyshower-Party gehen, nur weil eine Freundin jetzt meint, das feiern zu müssen, und man selber, es tut einem aber gar nicht gut.
Oder? Das ist genau der Punkt. Also sehr oft machen wir das aus Pflichtbewusstsein. Das kann auch sein, dass man zu der Tante Gisela zum Kaffee geht am Sonntagnachmittag und man hat am Morgen gerade erfahren, dass es wieder nicht geklappt hat und ist einfach nicht in der Stimmung. Und da muss ich mich immer fragen, wie weit zieht mich das am Ende runter oder wie viel Energie brauche ich, um erstmal wieder auf Null zu kommen, und ich habe am Ende gar nichts davon. Und meiner Meinung nach ist eine gute Freundin bei sowas auch nicht enttäuscht. Also wenn ich mir den Fuß verstaucht hätte, würde sie ja auch verstehen, dass ich nicht mitkommen kann auf den Wanderausflug und wir den vielleicht um eine Woche verschieben. Da sagt ja auch niemand was. Und diese Situationen sind einfach schwieriger zu fassen, weil sie unsichtbar sind und es oft eine Gratwanderung ist. Aber je länger das dauert, umso mehr muss man einen Selbstschutz aufbauen. Das ist ein ganz zentrales Thema, was ich mit meinen Klientinnen anschaue. Bei manchen besteht er mehr auf der Arbeit, bei anderen mehr im privaten Umfeld. Aber darum geht's eben, wenn ich meine, man muss seine Ressourcen bündeln und man muss sie richtig einsetzen, weil wenn man dann in die Selbstkasteiung reingeht fast, dass ich auf eine Babyparty gehe oder eine Kinderspielparty und ich muss mir das angucken, das bringt niemandem was.
Aber weil du gerade die Tante Gisela angesprochen hast, was ja wirklich ganz oft ist, es war auch bei mir so, als ich überhaupt noch gar keinen Kinderwunsch hatte in der Art, wo man dann auf Familienfeiern immer wieder angesprochen wird, na, wann ist es denn bei euch soweit? Oder ja, wollt ihr denn keine Kinder haben? Das finde ich eigentlich die blödesten Fragen überhaupt auf Familienfeiern, und das ist ja auch immer das Klischee, das alle bedienen. Wie geht man damit um, wenn man einen Kinderwunsch hat, man möchte jetzt aber auch nicht offen drüber reden, man macht Behandlungen, man weiß nicht, was draus wird. Wie reagiere ich in so einer Situation gut?
Also ich muss vielleicht noch vorwegnehmen, die meisten Menschen reagieren erstmal nett. Sie wollen eine nette Antwort geben, sie möchten der Forderung vom Gegenüber erstmal nachkommen. Was dann passiert ist, das Gegenüber ist zufrieden, weil es hat irgendeine Antwort bekommen, und ich selbst fühle mich schlecht, weil ich gerade meine eigenen Grenzen überschritten habe. So soll es eben nicht sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass solche Fragen erstmal übergriffig sind, auch wenn sie nett gemeint sind, aber sie sind übergriffig. Das heißt, ich kann entweder eine neutrale Antwort geben, dass ich zum Beispiel sage, das werden wir kommunizieren, wenn es soweit ist. Dann habe ich die Person zurückgestellt. Ich kann eine witzige Antwort geben oder die zumindest so wirkt, dass ich vielleicht sage, ach weißt du, bei Amazon Prime kann man das halt noch nicht bestellen. Da muss ich vielleicht auch ein paar Sekunden nachdenken und man ist schon wieder beim nächsten Thema. Ich kann aber auch eine Antwort geben, die ein bisschen frech ist, dass ich zum Beispiel sage, warum möchtest du das jetzt wissen? Also eine Gegenfrage. Es geht ein bisschen darum, das Gegenüber zurückzuweisen oder einfach rhetorisch totzuschlagen in dem Moment, dass von mir der Druck genommen wird in dem Augenblick.
Also meine gewählte Option wäre wahrscheinlich die mit Humor. Ich habe heute auch irgendwo bei Instagram gesehen, da gab es so ein paar, irgendeine Zeitung hat da heute einen Post dazu gemacht, so unter anderem war dann da, Madonna hat meine Kinder adoptiert. Da dachte ist ich auch gut. Genau. Ja, also ich habe damals so reagiert, weil ich da auch wirklich voll dahinter stand, aber das ist was anderes, das hat ja nichts mit Kinderwunsch zu tun. Ich habe damals gesagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt ein Kind möchte, und wenn es soweit ist, dann werdet ihr davon erfahren. Und damit hatte ich aber auch gleich alle mundtot gemacht und wurde auch schon lange nicht gefragt, was dazu führte, dass als ich dann wirklich ein Kind bekommen hatte, es hieß, es hätte jetzt auch keiner erwartet, dass du ein Kind bekommst. Also, ja.
Genau, also man kann sich da verschiedene Antworten zurechtlegen. Wir üben diese Antworten auch, dass sie einem auch einfallen in diesen Momenten. Es gibt auch welche, die man mischen kann. Also das kommt ganz auf die Situation drauf an. Ein neuer Favorit, der mir in letzter Zeit häufiger über den Weg gelaufen ist, dass man antwortet, hey, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie hart wir da gerade dran arbeiten. Weil dann ist es der anderen Person richtig peinlich und sie wird nie wieder was fragen. Also es kommt immer darauf an, wer das Gegenüber ist, welche dann passt. Aber wir erarbeiten für alle diese Klassiker-Situationen immer so ein paar Antworten, die auch zu der Person natürlich passen müssen, die das sagt. Und dann hat man so einen gestärkten Rucksack, dass man sich da besser durchschlängeln kann, wenn man diese Situation halt nicht vermeiden kann, weil das kann niemand. Also es geht ja nicht darum, dass man sich zu Hause dann einschließt und monatelang nicht rausgeht, aber man soll souverän bereit sein, wenn solche Fragen kommen.
Ja, und jetzt muss ich tatsächlich nochmal auf eine Folge von mir hinweisen. Irgendwie denke ich in dieser Folge ganz viel an meine bisherigen Gesprächspartnerinnen. Gerade eben zum Beispiel an Jenny und meine Folge 13. Jenny hat durch ihre Endometriose nicht gewusst, ob sich ihr Kinderwunsch erfüllen wird. Und sie hatte auch ganz viele Momente, die für sie auch irgendwie unangenehm waren. Aber ich finde es unglaublich stark, wie sie damit umgegangen ist. Wenn euch das Thema interessiert, freue ich mich, wenn ihr auch mal in diese Folge reinhört. Du hast recht, das ist sehr übergriffig. Das war auch schon ganz oft Thema in meinem Podcast. Das sind wir uns alle einig. Das sollte eigentlich gar keine Frage sein, weil wenn man schwanger ist, wenn man drüber reden möchte, dann macht man es eigentlich auch. Also ich habe noch niemand erlebt, der darüber sprechen möchte, bevor es soweit ist unbedingt. Also vor allem nicht am Familientisch mit, wie haben wir sie genannt, was, Tante Gerda, Tante Gisela, wie auch immer. Ja. Das sind jetzt alles, also Arbeitsumfeld, privates Umfeld, das sind alles Themen, ja, das ist schon mal sehr, sehr, sehr emotional, denke ich. Damit hat man viel zu tun. Was mir aber auch immer wieder begegnet ist, das Thema Fachpersonal, Umgang mit Ärztinnen, Ärzten in den Kinderwunschkliniken, das mir auch schon viele meiner Gäste im Podcast erzählt haben, dass da der Umgang auch nicht so toll war und oft auch sehr unempathisch. Ist das auch ein Thema bei dir und deinen Klientinnen und Klienten?
Das ist ein riesiges Thema. Man würde das gar nicht meinen, weil die Kinderwunschkliniken haben in der Regel Hochglanzbroschüren. Also die wollen alle den möglichst besten Eindruck machen. Meistens startet man ja in der Kinderwunschklinik in der eigenen Stadt. Das ist häufig der erste Schritt. Vielfach ist es aber so, dass eben diese Klinik nicht unbedingt die beste ist oder nicht die beste Wahl ist. Und solche Entscheidungen schauen wir uns auch an. Wie erkenne ich eine gute Klinik? Tatsächlich ist es so, dass ich es auch selbst erlebt habe, dass in Kliniken manchmal Personal beschäftigt ist, was einfach nicht erfasst hat, wo es gerade arbeitet. Man muss es leider so sagen. Wenn ich zum Orthopäden gehe zum Beispiel oder einmal im Jahr zur Zahnreinigung, dann ist mir das relativ egal, ob die Angestellten dort freundlich sind oder ob die gerade einen guten Tag haben, weil ich gehe dann nachher wieder raus und dann habe ich das vergessen. Wenn ich aber 10.000 Euro ausgebe für eine Alles-oder-Nichts-Behandlung, die so intim ist, die so persönlich ist, wo für mich so viel auf dem Spiel steht, dann kann kein Verhalten in irgendeiner Weise übergriffig sein vom Personal oder unfreundlich, weil das erträgt man dann einfach nicht in dem Moment. Und leider wird bei vielen Kliniken da nicht drauf geachtet. Das bekomme ich sehr, sehr häufig zu hören. Oder auch, dass Behandlungspläne einfach nach Schema F gemacht werden, dass so eine Menge an Klienten dort ist, dass die es nicht auf die Reihe kriegen, sich wirklich individuell Zeit zu nehmen. Und dann fühlt man sich nicht ernst genommen, man fühlt sich nicht gehört und dementsprechend sieht dann auch der Erfolg natürlich aus. Und interessanterweise gibt es aber Kliniken, die das wunderbar auf die Reihe kriegen. Und das sind zum Beispiel auch so Punkte, die wir uns anschauen, weil ich möchte nicht, dass eine Klientin von mir dreimal die Klinik wechseln muss, sondern dass sie von Anfang an weiß, worauf muss ich achten oder sich erstmal fragt, welche Punkte sind mir denn wichtig, dass man das nicht erst hinterher merkt. Aber leider ist das ein großes Dunkelfeld und oftmals erlebe ich auch, dass diese Zweifel oder diese Erkenntnis auch oft erst später kommt, weil man in dem Moment unter so einem Druck ist, dass man alles über sich ergehen lässt und sei das noch so daneben und sich erst eigentlich später bewusst wird, dass da vieles nicht in Ordnung war, wie das gelaufen ist.
Aber da frage ich mich dann immer, also so Kliniken oder auch gerade Frauenarzt oder in die Richtung in der Kinderwunschklinik, da ist man ja eigentlich, denkt man, in einem sehr geschützten Raum und es ist alles sehr, sehr intim und du teilst da was mit fremden Menschen, dass du mit Menschen, die dir nahestehen, vielleicht gar nicht so geteilt hast. Wie reagiere ich dann darauf, wenn da jemand mir wirklich, ich sag's jetzt mal flapsig, blöd kommt oder irgendwas sagt, was mich verletzt? Wie kann ich da überhaupt reagieren?
Also ein wichtiger Punkt wäre, dass man sich vor einer Behandlung Gedanken macht, welche Dinge einem wichtig sind. Das kennen manche vielleicht auch von der Geburtsplanung, dass man sich vor einer Geburt Gedanken macht, wie möchte ich, dass das abläuft? Weil im Moment der Behandlung ist man teilweise so angespannt, dass man nicht in der Lage ist, für sich zu sprechen. Und dann ist es ein Riesenvorteil, wenn man einen Partner dabei hat, der diese Punkte kennt und der dann je nachdem für einen sprechen kann. Das Zweite ist, viel zu selten stellen wir Fragen. Also wir geben Ärzten und dem Personal einen riesigen Vorschuss, aber das heißt noch lange nicht, dass sie einem nicht erklären können, was gerade passiert. Also was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, ist, wenn ein Ultraschall gemacht wird und die sprechen nicht. Also dass man vorher sagt, können Sie mir bitte erklären, was man da sehen kann, dass man nicht das Gefühl hat, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung und die trauen sich das nicht zu sagen. Also solche Gedanken zum Beispiel. Und wir spielen das vorher durch, dass ich so ein bisschen versuche herauszufinden, was könnte dieser Klientin jetzt helfen. Und das Ziel ist dann, dass man diese Punkte parat hat, dass man vielleicht das aufschreibt und während der Behandlung dann gezielt eingreifen kann oder auch sagen kann, nein, das möchte ich nicht oder das tut mir weh, was auch immer. Also das Ziel ist wirklich, das in der Hand zu behalten und nicht erst nachher zu merken, oh, das wollte ich eigentlich nicht und das ist schief gelaufen und hätte ich doch nur gefragt.
Interessant, dass du das sagst. Ich denke immer, ich bin eine wahnsinnig nervige Patientin, weil ich immer frage und immer alles erklärt haben will, weil ich das auch hasse, wenn jemand mich untersucht und dabei nicht spricht. Also klar muss man erstmal eine Untersuchung machen, aber gerade bei so einem Ultraschall, wo man was sieht, möchte ich auch, dass man mit mir redet, weil ich sonst echt nervös werde. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast gerade den Partner angesprochen oder auch Partnerin, kann ja auch sein. Die dann in gewissen Momenten auch vielleicht Fragen stellen können, in denen die Frau, die dann betroffen ist von der Kinderwunschbehandlung, direkt vielleicht nicht reagieren kann. Kommen zu dir eigentlich auch Männer?
Ja, nicht so oft, aber die Männer, die werden leider oft vergessen. Es gehören ja in der Regel zwei dazu und der große Part, der körperliche Part ist hauptsächlich bei der Frau, aber das heißt nicht, dass die Männer nicht auch davon betroffen sind. Und die Männer sind sehr unsichtbar, oft auch sehr ausgeliefert, weil sie ja nicht direkt die Frau unterstützen können. Und sehr oft kann das helfen, wenn es gerade um körperliche Themen geht. Wenn Männer zum Beispiel von einer anderen Frau mal erklärt bekommen, wie man sich fühlt, dass das nicht immer etwas Individuelles sein muss, sondern einfach das noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive erklärt bekommen, dass die nicht komplett verloren gehen dabei. Und auch Männer machen sich Sorgen während den Behandlungen, auch Männer haben Fragen, vielleicht andere Fragen, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass die auch einbezogen werden. Das war zum Beispiel bei der Pandemie ganz, ganz schlimm, dass in der Regel Partner und auch Partnerinnen nicht mitgehen durften, weder bei den Untersuchungen noch bei der eigentlichen Behandlung. Und da habe ich schon einige Betroffene erlebt, die also regelrecht traumatisiert waren davon, weil die Partner nicht dabei waren und ganz außen vor gelassen wurden.
Und aber ist es bei Männern auch so, dass wenn der Kinderwunsch lange besteht, dass die in komische Situationen kommen, oder würdest du sagen, es betrifft eher die Frauen?
Nein, es betrifft die Männer auf jeden Fall auch. Ich habe so die Erfahrung, dass es bei den Männern noch viel, viel stärker mit Männlichkeit assoziiert wird, also dass Potenz gleich Männlichkeit sehr, sehr im Vordergrund steht. Und gerade sehr sportliche Männer, die topfit sind oder so, haben oft mindestens genauso große Probleme mit Selbstzweifeln, wenn es nachher um die Potenz geht. Das ist zum Beispiel ein zentrales Thema, was unter Männern auch oft belächelt wird. Also so nach dem Motto, der kann kein Kind machen. Solche Sachen müssen sich Männer anhören. Oder dass klassisch so am Stammtisch irgendwie jemand sagt, ja, soll ich da vielleicht mal nachhelfen oder so. Das geht dann sehr oft in diese Macho-Ecke und das ist für Männer auch ganz, ganz schwierig.
Und was rätst du Männern? Das ist ja wahrscheinlich eine andere Herangehensweise als bei Frauen. Wie können die in ihrem Umfeld damit umgehen?
Also ich kann natürlich nicht für Männer sprechen. Ich kann aber versuchen, Männern das etwas besser auseinanderzusetzen oder auch ihnen versuchen zu vermitteln, sie sind nicht schuld oder sie machen nichts falsch, wenn das nicht klappt. In erster Linie geht es aber auch darum, dass man sich in der Beziehung natürlich gegenseitig stützt, wenn man ein besseres Verständnis füreinander entwickeln kann. Also es geht oft dann auch um solche Themen.
Jetzt sehen wir mal das Paar nicht getrennt, Mann und Frau, sondern mal als Paar. Was mir auch oft erzählt wird und was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, so ein langjähriger Kinderwunsch kann, das hast du vorhin auch angesprochen, sich auch wirklich auf die Partnerschaft auswirken. Erlebst du auch Paare bei dir, bei denen vielleicht sogar die Trennung kurz bevorsteht, weil der Druck so groß ist?
Ja, sehr, sehr häufig. Also ich würde eher sagen, dass die Paare, die halt die Trennung schon im Zentrum haben, die kommen vielleicht gar nicht mehr oder die brechen die Behandlung auch ab, was sehr, sehr häufig passiert. Natürlich fängt das erstmal an bei der ganzen Sexualität. Also sobald man nur noch Sex nach Kalender haben kann, ist ja eh schon der Spaß nicht gleich vorbei, aber vielleicht stark reduziert. Also konkretes Beispiel, der Partner kann nicht zum Fußballtraining gehen, weil gerade Eisprungtag ist. Also man hat dann vielleicht gar keine Lust drauf und das Ganze wird total mechanisch degradiert im Grunde genommen. Es gibt so viele Tage, wo man einfach nur müde ist oder sich nicht gut fühlt und das verändert dann erstmal die ganze Sexualität. Das ist mal der eine Teil. Das andere ist halt, dass es die Beziehung komplett überlagert im Alltag. Also ich hatte an früherer Stelle gesagt, es stellen sich dann so Fragen wie, kann ich jetzt die Weiterbildung machen? Muss ich den Arbeitsplatz wechseln? Können wir uns die Reparatur fürs Auto leisten oder sollen wir nicht lieber sparen für die nächste Behandlung? Der eine Partner möchte vielleicht in Urlaub fahren, der andere nicht. Also auch die Finanzen hat man da immer im Nacken, die natürlich eine Beziehung sehr, sehr herausfordern können, weil man unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und bei all diesen Themen darf man einfach nicht vergessen, dass man ja auch noch ein Paar ist, also jenseits von dem Kinderwunsch. Man hat sich ja aus anderen Gründen ursprünglich mal geheiratet oder zumindest aus mehr Gründen als nur diese Kinderplanung. Und das geht sehr, sehr häufig halt in Teilen zumindest verloren.
Aber wie schafft man das, dass man sich nicht verliert als Paar, wenn man sich wirklich so sehr ein Kind wünscht und vielleicht gerade so konzentriert darauf ist und alles dafür tut und sich dann vielleicht auch mal kurzzeitig als Paar vergisst, also oder das Paarsein nicht mehr im Mittelpunkt steht?
Also das Paarsein ist etwas, was man auf jeden Fall in den Mittelpunkt rücken sollte. Das wäre eben zum Beispiel ein Thema von der Positionierung, über die wir am Anfang gesprochen haben. Also dass ich halt einmal weniger vielleicht zum Sport gehe, aber dafür gucke, dass ich meine Partnerschaft weiterhin nähre und füttere, dass die gestärkt wird. Der zweite Punkt ist, dass man am Anfang sehr, sehr überwältigt ist von all diesen Gefühlen und viele Paare erzählen mir, sie hätten sich niemals vorstellen können, jemals eine künstliche Befruchtung zu machen. Also es sind viele Ängste auch im Raum und ein großer Fehler wäre, dass man nicht ganz offen darüber spricht. Also je mehr man den anderen Partner oder vielleicht Ängste, Hemmnisse verstehen kann, die den anderen gerade beschäftigen, desto stärker kann man sich auch gegenseitig unterstützen. Aber nicht alle Menschen sind sich eine solche Beziehungskultur gewohnt. Das ist auch die größte Herausforderung, vielleicht mit Ausnahme von dem Tod des Kindes, die einem begegnen kann in der Beziehung. Und da wird man tagtäglich auf die Probe gestellt. Man kann da enorm zusammen wachsen, aber es muss wie immer das Bewusstsein da sein, dass man sich auch unterstützen möchte, weil ansonsten überleben das viele Beziehungen nicht.
Was ich auch noch spannend ist jetzt ein komisches Wort, aber interessant finde. Ich hatte mal in meinem Umfeld auch ein Paar, also ich war mit ihm befreundet. Die hatten einen Kinderwunsch und sie war wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücke, aber sie war wirklich wahnsinnig unter Druck und wollte unbedingt dieses Kind und sie hatten auch viele Versuche und er hat irgendwann mal zu mir gesagt, weißt du, für mich wäre das jetzt eigentlich auch in Ordnung, dass wir ohne Kind einfach weitermachen, aber sie möchte halt unbedingt ein Kind und sie haben es dann auch immer weiter gemacht. Aber ich frage mich dann, wenn dann der eine Partner, muss ja auch nicht immer der Mann sein, kann ja auch mal die Frau sein, sagt, ich möchte nicht mehr, lass uns aufhören, lass uns einfach ein Paar sein und ohne Kinder leben und der andere möchte unbedingt eins, dann hat man ja eigentlich gar keine Chance mehr, außer sich zu trennen, oder?
Das ist in der Tat eine ganz, ganz schwierige Situation und für so eine Konstellation würde ich auch immer raten, dass man das fachlich irgendwie begleitet, zum Beispiel mit einer Paartherapie, weil das ist ein Punkt, wo am Ende die Lebensentwürfe auseinandergehen, teilweise auch total berechtigt. Also wenn ein Partner sagt, ich kann nach 5 Jahren einfach nicht mehr, für mich ist es besser, jetzt aufzuhören und für den anderen nicht, das löst sich ja nicht auf. Also das würde ja so weitergehen. Und hier kann ich nur raten, dass man das wirklich von der Fachperson auch begleiten lässt und dann halt eine Entscheidung fällt am Ende. Aber es gibt sehr, sehr viele Paare, bei denen diese Frage kommt, manchmal früher, manchmal später. Oder auch gleich schon ganz am Anfang, dass ein Partner sagt, nee, eine Behandlung kommt für mich gar nicht in Frage. Und das ist auch in Ordnung. Also das muss jeder Mensch für sich alleine festlegen und diese Prioritäten können sich auch ständig ändern. Man hat da als Paar keine Garantie dafür, dass man immer auf der gleichen Linie hier unterwegs ist, wie auch mit anderen Themen im Leben. Also niemand hat eine Vollkaskogarantie, dass die Beziehung das überlebt. Und je früher man sich über solche Themen Gedanken macht und sich damit auseinandersetzt, desto besser sind die Chancen, dass man sehr weit kommen wird damit. Aber eine Garantie gibt's nicht.
Ja, es hilft wahrscheinlich auch, dass man am Anfang schon sehr ehrlich miteinander ist und sagt, wie weit würdest du gehen, wie weit würde ich gehen, wie lange machen wir das, wenn man das schon weiß. Manchmal muss man sich auch erstmal drauf einlassen. Ich merke gerade, wir könnten noch ewig weiterreden, aber wir reden schon sehr, sehr lange. Aber ein ganz wichtiges Thema, was ich bitte noch mit dir kurz besprechen möchte, auch weil du es vorhin selber angesprochen hast und weil es in meinem Podcast schon ganz oft Thema war, das Thema Fehlgeburt. Du hast von deiner eigenen erzählt vorhin und ich habe auch in meinem Podcast schon eine Folge zum Thema Fehlgeburt und eine Folge zum Thema Totgeburt gemacht. Und ich weiß auch aus meiner Folge Kinderwunsch, dass leider oft mit dem langen Kinderwunsch auch Fehlgeburten ein Thema sind. Wie ist das bei deinen Klientinnen? Was rätst du denen in so einem Moment? Das sind ja, ist ja auch ein Tabuthema, über das man jetzt vielleicht bei der Arbeit oder auch bei Freunden nicht unbedingt spricht. Was rätst du da im Umgang mit Fehlgeburten und Kinderwunsch?
Ja, das sagst du richtig. Also leider sind Fehlgeburten eine häufige Begleiterscheinung. Das kommt immer ein bisschen darauf an, was die Gründe sind. Es gibt zum Beispiel Menschen, die eher zu genetischen Defekten neigen, in den Eizellen zum Beispiel, wo dann einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist für eine Fehlgeburt. Und ein großer Tipp wäre, dass es wirklich nicht unterschätzt wird. Also in der Gesellschaft herrscht ja so ein bisschen der Eindruck, eine Fehlgeburt ist eine etwas stärkere Periode oder das war noch gar kein richtiges Kind. Das sind manchmal solche Äußerungen, die man zu hören bekommt. Die helfen aber bei der Verarbeitung gar nicht. Also man sollte das Thema auf keinen Fall unterschätzen und es ist eines der schlimmsten Dinge, die einem passieren kann. Und wenn dieser Fall eintritt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man auf jeden Fall sich psychologische Hilfe holt. Auch wenn man vielleicht am Anfang das Gefühl hat, ich kann das, aber es ist sehr wichtig, sich da begleiten zu lassen. Und ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht bei zwei Fehlgeburten. Ich hatte später ja noch eine zweite. Je mehr man dieses Kind als Mensch akzeptiert, indem man ihm zum Beispiel einen Namen gibt oder indem man Erinnerungstage liebevoll gestaltet, indem man das vielleicht immer wieder mal einbezieht im Alltag, dass man irgendwo ein Foto hängen hat, zum Beispiel ein Ultraschallbild, desto eher fällt das irgendwie leichter, mit der Situation Frieden zu schließen. Viel schwieriger ist es, wenn das verdrängt wird. Man hat ja auch bei Fehlgeburten hat man ja zum Beispiel keinen Mutterschutz. Man geht nachher gleich wieder arbeiten. Aber der Körper hatte genauso eine Schwangerschaft, die er durchgemacht hat. Und da ist wirklich meine Empfehlung, man soll sich so viel Zeit nehmen, wie man nur kann und wirklich das Schritt für Schritt verarbeiten. Und jeder Mensch trauert individuell und man trauert ja nicht nur um das Baby, das man verloren hat, sondern man trauert um das Leben, das man sich jetzt gerade zurechtgelegt hat mit diesem Baby. Das alles nicht sein wird. Und da erinnert man sich ja auch Jahre später noch dran, dass am Tag XY wäre der fünfte Geburtstag gewesen. Das wird man ja nicht mehr los. Und deshalb ist so meine Strategie, dass man das auf eine friedvolle Weise versucht, in sein Leben zu integrieren, dass man das annehmen kann und so versuchen kann, dann den Weg weiterzugehen. Aber es ist kein Marathon, sondern es sind kleine Schritte, dass man sich langsam mit dieser Situation ja, arrangieren kann. Ich will nicht sagen abfinden kann, aber arrangieren kann. Das erleichtert dann zumindest weiterzugehen.
Die Verarbeitung einer Fehlgeburt, die ist unglaublich wichtig. Wenn ihr eine Fehlgeburt hattet, dann redet bitte darüber oder sucht euch Unterstützung oder Hilfe, wenn ihr sie benötigt. In meiner allerersten Folge geht es um das Sternenkind Hannah und da erzählen mir Inga und Thomas, wie sie nicht an ihrer Trauer zerbrochen sind, als sie ihr Kind verloren haben. Diese Folge ist eine sehr sensible und traurige Folge, aber sie kann auch Mut machen. Wenn ihr euch bereit fühlt, sie anzuhören, kann ich sie euch wirklich nur empfehlen.
Eine Sache möchte ich auch noch sagen, es ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage, wo manchmal auch Welten aufeinandertreffen. Jemand, der sofort schwanger wird, wo die Schwangerschaft völlig mühelos verläuft und jemand, der vielleicht zuerst mehrere Fehlgeburten hatte und dann eine Schwangerschaft erlebt, wo man permanent auf heißen Kohlen ist, weil man natürlich gar kein Vertrauen mehr hat in die Situation. Und ist mal eine Fehlgeburt geschehen, ist meine Empfehlung immer, dass man sich professionelle Hilfe an die Seite holt und die auch permanent behält. Man kann sie in Anspruch nehmen oder nicht, aber das kann einem eine gewisse Stabilität zumindest geben.
Das würde ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung auch mit meinem Podcast raten, dass man sich Hilfe holt. Jetzt habe ich aber noch eine explizite Frage an dich. Du hast vorhin gesagt, du findest, Frauen mit Kinderwunsch oder Paare sollten das nicht so öffentlich machen, gerade auch im Arbeitsumfeld. Und ich konnte deine Argumentation auch gut nachvollziehen. Beim Thema Fehlgeburt würde ich mir wirklich wünschen, dass in unserer Gesellschaft da mehr drüber gesprochen wird, wenn die Frau dazu bereit ist oder das Paar dazu bereit ist. Ich finde, am Arbeitsplatz würde ich jederzeit sagen, mein Opa ist gestorben, ich gehe zur Beerdigung, ich muss das jetzt mal verarbeiten. Das war eine wichtige Bezugsperson, vielleicht bin ich auch einfach krank jetzt 2 Tage. Also das ist natürlich nicht vergleichbar. Aber wäre es nicht auch schön, dass man sagen könnte, ich habe ein Kind verloren und mir geht es gerade wirklich schlecht, bitte nehmt mal Rücksicht auf mich und ich brauche jetzt einfach noch Zeit und ich trauere gerade?
Auf jeden Fall. Also ich kann wie keine allgemeine Empfehlung geben, wann oder wo der richtige Zeitpunkt ist, das mitzuteilen. Das ist auch für jede Person individuell. Wenn ich jetzt einen Arbeitsplatz habe mit sehr empathischen Kolleginnen und Kollegen, wo ich auch das Gefühl habe, ich werde ernst genommen und ich werde nicht mit Ratschlägen überhäuft, dann selbstverständlich kann das sogar heilsam sein, wenn ich das teile, weil das hilft bei der Verarbeitung. Alles, wo man selbst in Worte fassen kann, wo man in der Lage ist, das weiterzugeben, hilft bei der Verarbeitung. Es kann aber auch sein, dass ich von vornherein weiß, ich habe einen Chef oder eine Chefin, die mit diesem Thema gar nichts anfangen kann. Und dann lasse ich es vielleicht lieber bleiben und erzähle das stattdessen meinen Freundinnen oder so. Der Unterschied ist einfach ein bisschen, bei einer Fehlgeburt handelt es sich um ein mehr oder weniger abgeschlossenes Ereignis. Und beim unerfüllten Kinderwunsch weiß ich ja nicht, wie lang es dauert. Das hat mehr so taktische Gründe, warum ich das kommuniziere oder nicht. Aber über meine Fehlgeburt habe ich auch selbst gesprochen, eine Zeit danach. Einfach dann, wenn ich mich auch fit gefühlt habe, wo ich jetzt nicht Angst hatte, dass ich gleich in Tränen ausbreche, weil das hätte mich überfordert. Aber nach einer gewissen Zeit war ich ja auch recht vertraut damit und darüber zu sprechen. Und das hat mir auch gut getan. Und das sollten wir viel, viel mehr tun in der Gesellschaft.
Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Und ich finde auch nur, wenn es da Rahmen hergibt natürlich und wenn sich die Frau oder das Paar damit wohlfühlt. Also nicht falsch verstehen, es soll jetzt nicht jeder das offen sagen müssen. Ich sage nur, es könnte, glaube ich, auch helfen in vielerlei Hinsicht. Zum Ende würde ich dich noch gerne was fragen. Wahrscheinlich wahnsinnig schwierige Frage, weil wir haben so viele Themenfelder jetzt geredet mit dem Thema Kinderwunsch. Aber was ist denn so der wichtigste Rat, den du in deinen Coachings gibst, vielleicht auch für Menschen, die zu dir kommen, die sich schon sehr, sehr lange ein Kind wünschen und bei denen es vielleicht auch sehr geringe Chancen gibt, dass es überhaupt klappt?
Ja, also das hört sich vielleicht jetzt sehr krass an, aber es hilft einem am meisten, wenn man sehr realistisch damit arbeitet. Also das heißt, ich versuche mich medizinisch so nah wie es geht an die Chancen anzunähern, dass ich ganz genau weiß, wo stehe ich hier. Diese Klarheit kann einem auch eine große Last abnehmen, weil vielfach bewegen sich die Betroffenen in der toxischen Positivität, weil man das auch ständig verklickert bekommt. Ja, mach einfach weiter oder das wird schon alles werden. Und das ist manchmal aber die falsche Antwort. Es gibt auch Fälle, wo es halt unklar ist, ob es jemals klappt. Also je realer man das ansprechen kann, desto besser kann man damit umgehen. Das wäre vielleicht ein Tipp. Ansonsten geht es wirklich darum, dass man mal einen Rundumblick macht und schaut, wo kann ich vielleicht noch etwas optimieren. Und das kann durchaus auch sein, dass man mal sagt, lass uns eine Pause machen, mit ungewissem Ausgang. Aber manchmal ist auch das der richtige Weg im Einzelfall. Also es gibt wie kein Patentrezept, aber der erste Schritt ist schon mal getan, wenn man sich Hilfe holt, weil das geschieht in 99% der Fälle viel zu spät. Und damit meine ich nicht die medizinische Unterstützung, sondern eben allenfalls ein Coaching oder parallel dazu auch eine psychotherapeutische Begleitung. Man muss da nicht immer schon in der Depression stecken, dass der Punkt erreicht ist, wo das helfen kann, sondern schon viel früher. dass man einfach alle Ressourcen in Anspruch nimmt, die es dafür gibt, damit man optimal damit umgehen kann und sich nicht zu viel selbst auflädt und ja, sich eher zurückzieht. Das wäre so mein allgemeiner Tipp.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Man muss wirklich nicht warten, bis man ganz tief in der Depression steckt oder bis es einem so schlecht geht, dass man gar nicht mehr kann, bevor man sich Hilfe holt. Da bin ich ganz deiner Meinung. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Anna, für das tolle Gespräch. Ich habe ja schon, du hast dich ja bei mir gemeldet und ich habe im Vorfeld gesagt, ich hatte das Thema Kinderwunsch schon, aber ich fand es wichtig, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, weil wir heute einen ganz anderen Aspekt reingebracht haben, nämlich den Druck auf Frauen oder auch auf Paare, auf Männer, wenn man mit Kinderwunsch lebt und das ganz viele Jahre. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt mit der Folge vielen Paaren, Frauen und Männern auch irgendwie was an die Hand geben konnten, helfen konnten und die so ein bisschen den Druck rausnehmen können.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Es war sehr schön, diese Themen durchgehen zu können. Und ich glaube, dass das wichtigste Signal ist, ihr seid nicht allein da draußen. Es gibt ganz viele Menschen, die auch in diesem Boot sitzen. Und wenn wir da ein Stück dazu beitragen konnten, dass die vielleicht eine Ansprache gefunden haben, dann würde mich das sehr, sehr freuen.
Das war meine Folge zum Thema Druck bei Kinderwunsch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr könnt etwas daraus mitnehmen. Wenn ihr mehr über Anna und ihr Coaching erfahren wollt oder auch zum Beispiel Kontakt zu ihr aufnehmen wollt, dann findet ihr alle Infos in meinen Shownotes. Ich freue mich auch immer über euer Feedback zu meiner Folge. Ihr findet mich auf Instagram unter muttergefühle.podcast oder ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben an kontakt@muttergefühle.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch sehr über eure Bewertung auf der Plattform, auf der ihr den Podcast gerade hört. Ich verdiene nichts mit meinem Podcast und ihr helft mir ebenso sehr dabei, dass ich meine Themen besser verbreiten und auch mehr Menschen erreichen. Ich freue mich, wenn ihr bei meiner nächsten Folge in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice Diana Hörger.
Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in 2 Wochen.